es macht auf jeden Fall Sinn, das erstmal herauszufinden und sein Mikrobiom dann eben dahingehend zu stärken, also trotz histaminarmer Ernährung halt eine möglichst große Vielfalt auch reinzubringen, weil das geht, ne? Also weil viele immer sagen, ja, das ist total restriktiv. Und ja, das ist es schon irgendwie auf eine gewisse Art und Weise, wenn ich das mit dem vergleiche, wie ich davor gegessen habe. Aber auch bei der histaminarmen Ernährung können wir uns relativ vielfältig ernähren. Weil unser Mikrobiom und natürlich auch die guten Bakterien, wie du es gerade schon gesagt hast, leben von Ballaststoffen zum einen, aber halt auch von der Vielfalt, ne? Weil wir wollen ja auch nicht jeden Tag das Gleiche essen und so wollen halt unsere Darmbakterien auch nicht jeden Tag das Gleiche essen. Genau. Das macht auf jeden Fall Sinn, grundsätzlich auf diese Sachen eben zu achten, sich natürlich auch ausreichend zu bewegen, genügend zu trinken, eventuell den Darm mit Bitterstoffen zu unterstützen. Und was man in dem Fall auch machen kann, wenn man jetzt herausgefunden hat, okay, ich habe total viele Histaminbildner und mir fehlen die histaminsenkenden Bakterien, könnte man theoretisch auch ein Probiotikum einsetzen, ne, das eben viele histaminsenkende Bakterienstämme aufweist. Ja.
Einen wunderschönen guten Morgen hier beim Podcast von Generation Pille. Mein Name ist Chrissy und ich bin hier bei Generation Pille, der Podcast-Host. Ich habe heute Morgen eine sehr, sehr spannende Gästin bei mir. Es ist zum einen eine sehr gute Freundin, gleichzeitig schätze ich ihre Expertise und vor allem in dem Thema Histamin ist sie wirklich ein Ass und demnach habe ich gedacht, das macht auf jeden Fall Sinn, sie mal hier bei mir im Podcast einzuladen, um mit ihr über das Thema Histamin zu sprechen und auch, wie es vielleicht die ein oder andere beeinflusst in ihrem Alltag. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Lexi, schön, dass du bei mir bist.
Wunderschönen guten Morgen, Chrissy. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier mit dir über das Thema Histamin sprechen darf.
Ja, vielleicht können wir so ein bisschen einsteigen. Ich hatte vor circa einem halben Jahr fing eine Kundin bei mir an im Coaching und die hatte starke Histaminthemen oder hat ein Histaminthema. Und bis dato wusste ich natürlich schon so ein bisschen was, aber im Vergleich, was jetzt im letzten halben Jahr auch in meinem Wissensschatz passiert ist, will ich sagen, am Anfang hatte ich gar keine Ahnung. Und jetzt so langsam habe ich das Gefühl, ich verstehe es so ein ganz bisschen, aber es ist unglaublich komplex. Und demnach hatten wir natürlich auch den Austausch so ein bisschen, weil du selbst betroffen warst und dich auch mit dem Thema schon sehr, sehr lange auseinandersetzt. Vielleicht magst du ja mal zum einen ein bisschen einsteigen, dich vielleicht kurz vorstellen und dann vielleicht auch so ein bisschen in die Historie deiner Histamin-Thematik einsteigen.
Ja, sehr gerne. Also ja, ich bin die Alexandra, man nennt mich auch Lexi und ich bin seit letztem Jahr voll selbstständig als Coachin im Gesundheitsbereich tätig und ich helfe vor allem Frauen, ja, ganzheitlich ihre gesundheitlichen Ziele zu erreichen und ja, zwar auch Männern, aber eigentlich sind meistens eher, du kennst es wahrscheinlich, ja. Frauen an meinem Angebot interessiert und ja, wie du schon gesagt hast, ich bin zum Thema Histamin gekommen aus eigener Betroffenheit. Also bei mir hat das so vor circa 3 Jahren angefangen mit diversen Symptomen, die ich aber gar nicht, ja, mit Histamin in Verbindung gebracht hatte, weil ich hatte noch nie irgendwelche Unverträglichkeiten, noch nie irgendwelche Allergien und deswegen dachte ich mir so, das betrifft mich auf gar keinen Fall, das Thema. Ja, und dann bin ich eines Nachts, nachdem ich abends ein kleines Glas Rotwein getrunken hatte, wirklich ein mini kleines Glas, aufgewacht mit einer total angeschwollenen Oberlippe. Und ich hatte da so ein Spannungsgefühl auf der Lippe und dachte mir so, komm, ich stehe mal auf, geh ins Bad, schau, was da in meinem Gesicht los ist. Und als ich dann ins Bad bin, habe ich gesehen, dass neben meinem Bett eine total fette Spinne saß. Und ich habe mir dann gedacht, ja gut, okay, wahrscheinlich hat mich die Spinne gebissen.
Oh Gott, Albtraum.
Ja, ich dachte das dann, habe dann total hatte total Angst und habe meine Eltern angerufen und ja, bin dann halt einfach in die Suchmaschinen gegangen und habe gegoogelt, was das Zeug hält. Und dann habe ich gemerkt, okay, alle meine Symptome passen zum Thema Histamin. Ich muss da ein Thema einfach mit haben.
Krass, ja. Krass. Und dass das dann so auf einmal kam, das heißt, dass das Glas das ausgelöst hat, es ist ja vielleicht kannst du ein bisschen sagen, ist das typisch, dass das dann plötzlich so auftritt? Oder wie kann man sich das vorstellen, wenn du davor nie irgendwie das geahnt hast, beziehungsweise oder war es schon irgendwo versteckt und es kam dann erst so richtig raus?
Also es war auf jeden Fall davor schon da. Ich hatte schon einige histaminassoziierte Symptome, aber ich habe das einfach nicht damit in Verbindung gebracht. Ne? Ich hatte schon Juckreiz, ich hatte Schlafstörungen, ich hatte Quaddeln am ganzen Körper. Ne? Aber irgendwie war das wohl noch nicht schlimm genug. Ne? Also ich habe mir gedacht, ja, das hat man halt mal. Ich habe sehr viel Stress, ich habe eine Schilddrüsenunterfunktion. Kann sein, das kommt davon. Ne? Und tatsächlich ist es aber schon so, wie du es gesagt hast, es passiert ja schon über einen längeren Zeitraum. Eine Krankheit entsteht. Ne? Und irgendwann mal läuft das Fass eben über und so ist es natürlich auch beim Histamin, spielen natürlich verschiedene Sachen mit rein und irgendwann mal ist halt, ja, genug. Und was dann halt sehr auffällig ist, dass oftmals die Menschen das dann nur auf das letzte Ereignis beziehen. Ne? Also zum Beispiel, letztes Jahr hatte ich ja einen Infekt, also das kommt wahrscheinlich daher. Aber dass ich als Kind mehrfach Antibiotika genommen habe, dann einen total stressigen Job hatte, dann mich total schlecht ernährt habe, über eine Zeit lang, jahrelang geraucht habe und so weiter und so fort, haben die dann oftmals gar nicht mehr auf dem Schirm. Und deswegen kann ich das tatsächlich, ich denke, das sprechen wir später auch nochmal drüber, allen Betroffenen empfehlen, mal so eine Art Timeline zu machen und wirklich zu schauen, was ist mir denn die letzten Jahre alles widerfahren.
Ne? Total, ja. Aber wollen wir vielleicht nochmal so ein bisschen zurückrudern, was ist überhaupt Histamin? Weil ich glaube, wahrscheinlich hat das jeder schon mal gehört in irgendeiner Form, aber vielleicht können wir da trotzdem nochmal einsteigen, dass ja, die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht einfach auch so ein bisschen mehr abgeholt sind.
Ja, sehr gerne. Also Histamin ist im Prinzip ein biogenes Amin, welches über enzymatische Prozesse aus der Aminosäure Histidin entsteht. Ne? Mhm. Und es kann im Körper als Neurotransmitter, aber auch als Gewebshormon fungieren. Ne? Und es ist nun mal so, dass der Körper die Fähigkeit hat, es selbst zu produzieren oder es eben auch aus der Nahrung zu gewinnen. Ne? Ja. Und ja, in der Nahrung finden wir das eben vor allem in allen Lebensmitteln, die lang gereift sind, fermentiert sind, sowas wie Fischkonserven,
alles,
aber auch
was lecker ist. Ne?
Alles, was lecker ist, ja. Geräucherte Lebensmittel, lang gekochte Lebensmittel, ne? Und ich weiß nicht, also wir können vielleicht auch mal die prominentesten Vertreter aufzählen, ne? Gerade sowas wie Rotwein, ja. Käse wie Parmesan oder Gorgonzola, naja. Ganz mies, ja. Salami, Thunfisch, Sauerkraut, das sind so diese Histaminbomben oder vor allem halt natürlich auch Lebensmittel, die reich an der Aminosäure Histidin sind. Macht Sinn.
Ja, das ist erstmal, glaube ich, auch gar nicht so leicht zu fassen, wenn man das erste Mal davon hört. Ich habe jetzt auch im Bekanntenkreis tatsächlich noch jemand, wo ich auch so ein bisschen die Vermutung habe, dass es da ein Thema ist. Und der sagte dann auch, aber ich esse doch gar nicht so ungesund. Ne? Und das ist dann erstmal so, wie Tomaten können das auslösen, ne? Wie Zitrusfrüchte. Ich kann irgendwie da so einen Shot nicht trinken, da bekomme ich sofort irgendwelche Symptome. Das ist schon immer spannend, dann zu sehen, wie das dann vielleicht auch ja mit Lebensmitteln verknüpft ist, die erstmal ja gar nicht per se ungesund sind, so weißt du, wie ich meine? Das ist, glaube ich, erstmal schwierig zu verstehen, wenn Betroffene sich das erste Mal damit befassen. Wie ist da so deine Erfahrung? Hast du da auch jetzt Kundinnen oder wie war das auch bei dir, als du dann irgendwie gecheckt hast, okay, das und das und das und das, muss ich alles irgendwie erstmal rauslassen? Ist das überhaupt die richtige, der richtige Ansatz?
Ja, für den Beginn tatsächlich schon. Also zu den gesunden Lebensmitteln, ich habe mich ja auch schon sehr lange davor gesund ernährt und deswegen hätte ich halt auch nie gedacht, dass ich damit ein Problem habe. Ich habe aber natürlich immer auch so meine Reiswaffel mit der Bioland-Salami gegessen und habe gedacht, ja, voll okay als Snack, ne? Protein und Bio und alles fein und ich verstehe nicht, woher das kommt. Und generell auch selten Alkohol getrunken, nicht geraucht, ne? Aber natürlich auch gerne jeden Tag frisch gepressten O-Saft und Zitronenshot und was weiß ich. Und ja, da habe ich mein Fass auf jeden Fall sehr gefüllt und ich wollte natürlich auch was Gutes tun für meinen Darm und dann immer fermentierte Lebensmittel gegessen. Sauerkraut ist so gut und Knochenbrühe, ne? Ja, und dann, das war ganz spannend, konnte man mal meine hier Bildergalerie auf dem Handy verfolgen und sieht so, ich ganz stolz Fotos gemacht von meinen gekochten Brühen und von meinem Sauerkraut und danach kommen wieder so Bilder von meiner Nesselsucht und von meiner angeschwollenen Lippe.
Oh, wow.
Und es hat trotzdem gebraucht, bis es Klick gemacht hat.
Ja, absolut crazy, ne? Aber ja, ich glaube, es ist vielleicht genau deswegen, weil man erstmal denkt, man tut seinem Körper was Gutes und der Körper reagiert dann so, dann bringt man das vielleicht erstmal gar nicht in Verbindung. Ja, das heißt, du hast dann ja irgendwie angefangen zu googeln. Wie bist du dann drauf gekommen, dass das wirklich bei dir ein Thema ist? Hast du es irgendwie dann mal ausgeschlossen oder wie war dann dein weiteres Vorgehen bei dir selbst?
Also ich wollte es tatsächlich ganz arg lange nicht wahrhaben. Ich hatte quasi durch das Internet schon die Information, dass es eigentlich theoretisch nur daran liegen könnte. Habe mich aber ganz normal weiterernährt, weil ich mir so gedacht habe, nee, das kann nicht sein. Und ich habe natürlich auch keinen handfesten Beweis dafür hatte, ne? Und dann bin ich zu einem Arzt gegangen, der zum Glück sich auch mit dem Thema auskannte und dann ein paar Tests bei mir veranlasst hat und dann auch gesagt hat, hier, schwarz auf weiß, ist sehr eindeutig bei dir, dass du ein Thema hast. Und dann hat es halt erst so richtig Klick gemacht, wie es halt oftmals so ist. Und ich habe dann angefangen, mich histaminarm zu ernähren und muss sagen, dass ich dann auch nach 3, 4 Wochen relativ schnell Linderung meiner Symptome erfahren habe, ja.
Ja, krass. Richtig gut, dass du dann, sage ich mal, da dir selbst auch so ein bisschen zum einen den schriftlichen Proof gebraucht hast. Das ist ja sehr oft so, glaube ich, ne? Wenn man dann erstmal sieht, okay, ich habe da wirklich was. Das ist nicht Einbildung, sondern das ist der Grund wahrscheinlich. Und dann, ja, lässt man das erstmal raus und beweist sich das ja damit dann auch erstmal selbst, ne? Dass man da irgendwie wirklich scheinbar ein Thema hat. Ja, genau. Also das heißt, du hast das erstmal rausgelassen, dann ging es dir besser und dann, wie hast du weitergemacht?
Also bei mir war es so, mir ging es dann erstmal besser und dann dachte ich natürlich, na okay, wenn es mir jetzt wieder gut geht, kann ich ja wieder histaminreich essen. Und habe dann halt wieder ganz normal gegessen und dann fingen die Symptome natürlich wieder von vorne an und dann habe ich ja auch gedacht, okay, das wird jetzt wahrscheinlich eher ein Long-Term-Game. Es wird nichts mit einfach mal nur kurz ja, Histamin meiden. So leert sich mein Fass anscheinend nicht langfristig. Und dann bin ich eben auf Ursachenforschung gegangen.
Okay, ja, so wie es dann auch meistens ist. Ne? Man denkt immer erstmal, ach ja, ich lasse das jetzt mal kurz weg und dann wird schon wieder besser gehen. Bei mir ist es, ich bin sehr glutensensitiv. Das ist auch was, wo ich immer wieder merke, wenn ich da nachlässig werde, merke ich das sofort. Merke ich das sofort, sowohl im Darm als auch tatsächlich an meiner Haut. Das ist einfach was, was auch ich im Long-Term einfach im Blick halten muss. Und das will man dann. Ja, be beweise ich mir manchmal auch wieder selbst, indem ich es vernachlässige. Aber ich glaube, so ist es halt auch einfach. Ne? Man muss am Ende irgendwann seine Balance vielleicht finden und eben immer weiterarbeiten. Jetzt hast du schon gesagt, man muss das Ganze irgendwie ganzheitlich betrachten. Und ganzheitlich, vielleicht können wir da mal anfangen. Was ist überhaupt eine Histaminintoleranz, beziehungsweise gibt es da auch sowas wie in der Art eine Sensitivität, dass man nur so, ja, ich weiß nicht, wie man, also dass man da schon auch drauf reagiert, aber jetzt keine Intoleranz in dem Sinne hat. Gibt es da so Zwischenstufen?
Ja, also im Prinzip ist es ja so, dass Histamin ein körpereigener Stoff ist, den wir auch brauchen. Also Histamin ist grundlegend nichts Schlechtes. Ist zum Beispiel beteiligt am Schlaf-Wach-Rhythmus, auch wichtig fürs Zellwachstum. Und eine befruchtete Eizelle könnte sich ohne Histamin theoretisch gar nicht einnisten. Das heißt, es ist ein Stoff, den wir auf jeden Fall brauchen und den unser Körper auch selbst herstellen kann. Das heißt, wenn wir das niemals mehr essen würden, wenn wir nur noch Wasser trinken würden in unserem Leben, hätten wir trotzdem Histamin. Und
Wichtige Info.
ja, genau. Und dazu muss man halt sagen, dass du theoretisch nicht intolerant gegen einen körpereigenen Stoff sein kannst. Ne? Bei Gluten ist natürlich was anderes, bei Laktose auch. Aber Histaminintoleranz, der Begriff an sich, ist inkorrekt. Aber es ist halt ein sehr, ja, bekannter Begriff, geläufiger Begriff und deswegen wird er auch verwendet. Aber eigentlich müsste man es Histaminose nennen.
Ja, kannst du das vielleicht noch mal so ein bisschen ausführen? Das heißt, man kann nicht erstmal nicht intolerant gegen seinen eigenen Körper sein in dem Sinne, aber es gibt ja jetzt doch viele, die einfach ein Problem damit haben. Was passiert mit den Menschen, die sozusagen auf histaminreiche Nähe an Ernährung oder Nahrung, besser so, Nahrung reagieren? Was läuft da schief? Beziehungsweise was gibt es da für Möglichkeiten, warum der Körper so reagiert.
Also im Prinzip kann man sagen, dass eine Histaminintoleranz, Schrägstrich Histaminose, dann entsteht, wenn der Histaminzufluss eben größer ist als der Histaminabbau. Ja, das ist so meistens das Problem, was quasi das Fass dann irgendwann zum Überlaufen bringt. Weil an sich, wie gesagt, das ist ein Stoff, wir nehmen den zu uns, wir verbrauchen den auch wieder und auf irgendeine Art und Weise ist der Verbrauch gestört. Also wir können es nicht abbauen und dann entstehen eben die Symptome.
Okay, ja, super, super spannend. Jetzt könntest du vielleicht schon mal so ein bisschen anteasern. Was sind denn die Abbauwege? Was haben wir denn da für Themen, auf die wir vielleicht auch dann achten müssen, wenn wir in Zukunft sagen wollen, okay, ich möchte nicht nur oder mich nicht mein Leben lang histaminarm ernähren, sondern ich möchte irgendwie auch das Problem ursächlich angehen, weil es scheint ja dann ein Thema mit den Abbauwegen zu sein.
Ja, also es gibt zwei primäre Abbauwege im Körper. Das sind zwei Enzyme. Einmal das DAO-Enzym, also die Aminooxidase. DAO ist kürzer, geht schneller. Und einmal die HNMT, die Histamin-N-Methyltransferase. Und die DAO wird vorwiegend von den Darmzellen gebildet und die Histamin-N-Methyltransferase vorwiegend von der Leber eben. Ne? Mhm. Und das sagt ja eigentlich schon mal einiges aus. Das heißt, je gesünder mein Darm ist und je gesünder meine Leber ist, desto besser kann ich sehr wahrscheinlich Histamin abbauen.
Ne? Okay, das heißt, der Fokus auf dem Darm und auf der Leber, das heißt auch auf der Entgiftung in irgendeiner Form, ne, kennen wir natürlich auch in Verbindung mit dem Hormonhaushalt, dass das wichtig ist. Jetzt, wie du vorhin auch schon mal kurz angeteasert hast, wenn ich jetzt so an den Darm denke, ne, dann denke ich ja, vielleicht, also wenn ich so denke, wie könnte ich den entlasten, dann würde ich erstmal an antientzündliche Ernährung denken, würde vielleicht mal schauen, dass ich Fertigprodukte rauslasse, würde Ballaststoffe erhöhen, würde vielleicht auch mal Fermentiertes essen. Jetzt wissen wir ja, dass Histamin so ein bisschen ein Special-Fall ist. Das heißt, wenn ich jetzt meinen Darm unterstützen möchte und da arbeiten möchte, wie würde ich da rangehen?
Also ich fände es auf jeden Fall sinnvoll, im ersten Schritt mal eine Mikrobiomanalyse machen zu lassen und einfach mal zu schauen, wie steht's um meine Bakterienvielfalt zum einen, das ist wichtig, aber auch, was habe ich für verschiedene Stämme in meinem Mikrobiom, ne? Denn es gibt die sogenannten Darmhistaminosen, ne? Und das heißt, dass eine Histaminose theoretisch nur dadurch entstehen kann, dass dein Darm eine Dysbiose aufweist und es mehr histaminbildende als histaminsenkende Bakterien gibt.
Das ist auch eine super spannende Info. Das heißt, jetzt kommt da vielleicht raus, okay, ich habe auch solche Bakterienstämme bei mir im Darm sitzen, die das Ganze noch irgendwie fördern und vielleicht mein Fass noch zusätzlich füllen. Wie gehe ich an sowas ran?
Also wie gesagt, es macht auf jeden Fall Sinn, das erstmal herauszufinden und sein Mikrobiom dann eben dahingehend zu stärken, also trotz histaminarmer Ernährung halt eine möglichst große Vielfalt auch reinzubringen, weil das geht, ne? Also weil viele immer sagen, ja, das ist total restriktiv und ja, das ist es schon irgendwie auf eine gewisse Art und Weise, wenn ich das mit dem vergleiche, wie ich davor gegessen habe, aber auch bei der histaminarmen Ernährung können wir uns relativ vielfältig ernähren, weil unser Mikrobiom und natürlich auch die guten Bakterien, wie du es gerade schon gesagt hast, leben von Ballaststoffen zum einen, aber halt auch von der Vielfalt, ne? Weil wir wollen ja auch nicht jeden Tag das Gleiche essen und so wollen halt unsere Darmbakterien auch nicht jeden Tag das Gleiche essen. Genau, das macht auf jeden Fall Sinn, grundsätzlich auf diese Sachen eben zu achten, sich natürlich auch ausreichend zu bewegen, genügend zu trinken, eventuell den Darm mit Bitterstoffen zu unterstützen. Und was man in dem Fall auch machen kann, wenn man jetzt herausgefunden hat, okay, ich habe total viele Histaminbildner und mir fehlen die histaminsenkenden Bakterien, könnte man theoretisch auch ein Probiotikum einsetzen, ne, das eben viele histaminsenkende Bakterienstämme aufweist. Ja.
Ja, es gibt ja inzwischen auch, also ich habe mich damit ja auch so ein bisschen befasst inzwischen, ganz gute, weil auch nicht jedes Mittel passt dann dazu, weil dann vielleicht Widerstoffe dabei sind, die eher histaminfördernd sind. Ne? Da muss man schon so ein bisschen genauer dann hinschauen. Und ich glaube, es gibt inzwischen aber auch so mehrere Anbieter, die wirklich sowohl Supplements als auch verschiedene Lebensmittel als auch ne, alles in die Richtung eben histaminarm dann tatsächlich anbieten. Und ich glaube, darunter habe ich auch letztens gesehen, dann unterschiedliche Probiotika als Unterstützung. Genau.
Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Also bevor jetzt die Menschen dann sagen, okay, ich habe eine Dysbiose im Darm, ich nehme irgendein Probiotikum, damit kann man es tatsächlich dann auch schlimmer machen. Also gerade sowas wie E. coli, Morganella, Clostridien. Okay, Clostridien finden wir jetzt definitiv nicht in dem Probiotikum, aber das sind halt so diese Stämme, die Histamin bilden. Und da macht es definitiv Sinn, sich zu erkundigen, bevor man irgendwas reingibt, was das Feuer noch mehr zum Brennen bringt.
Ja, hast du schön gesagt. Ja, wenn ich jetzt aber meinen Darm schon so ganz gut in der Reihe habe, jetzt hatten wir gesagt, wir haben auch noch einen weiteren Abbauweg über die Leber. Da ist es ja auch immer so ein bisschen schwierig. Man sagt, okay, die Leber mag Bitterstoffe. Man kann vielleicht mal eine Entlastungsmaßnahme in Form von einem Leberwickel machen. Gibt es da noch andere konkrete Maßnahmen, die ich jetzt unterstützen kann, wenn irgendwie meine Leber betroffen ist?
Also es gibt tatsächlich sehr viele Maßnahmen, aber was ich tatsächlich als allererstes machen würde, ist mal einzuchecken, wie viel Stress ich habe in meinem Leben. Ne? Weil Stress spielt eine Riesenrolle und nicht nur den Stress, den wir vielleicht durch Termindruck haben oder auf Arbeit haben, sondern auch der mentale Stress, psychischer Stress, Traumata, ne? Wie du es auch schon gesagt hast, Schwermetallbelastung eventuell. Da kann so viel mit reinspielen und auch hier geht es darum, erstmal vielleicht die Ursachen wieder herauszufinden. Was stresst meine Leber? Warum hat meine Leber nicht mehr die Möglichkeit, dieses Enzym richtig herzustellen? Und das ist halt in allen Fällen auf jeden Fall sinnvoll, bevor ich jetzt sage, okay, ich mache jetzt Leberwickel und ich mache eventuell einen Kaffeeeinlauf, ne, ist auch gut für die Leber und unterstützend. Ich nehme die Bitterstoffe, das allein wird vermutlich nicht reichen.
Ja, super, super spannend, gerade weil wir da auch wieder, wenn wir das ganzheitlich betrachten, klar, uns beiden ist klar, dass Stress viel damit zu tun hat, aber das ist ja auch sehr, sehr oft so, dass da vielleicht auch frühkindliche Traumata oder Situationen aus dem Leben, die immer noch präsent sind, ne? Das spielt da alles mit rein. Das heißt, gerade wenn wir gestresst sind, was passiert da im Körper, dass wir da, sag ich mal, zusätzlich ein Thema haben können. Könntest du den Ablauf mal erklären, so ein bisschen?
Ja, so, gerne.
Ein bisschen nerdy jetzt hier, eine richtige Nerdy-Talk, aber ich glaube, es ist super, um das zu verstehen, dass man da einfach so ein bisschen tiefer reingeht. Ich hoffe, dass jetzt hier niemand abschaltet, wenn es zu nerdy wird.
Nein, ich versuche es ganz unnerdy zu beschreiben. Und zwar im Prinzip ist es ja so, dass der Körper nicht unterscheiden kann, ob wir jetzt quasi Stress haben, weil wir uns gerade vor den Spiegel stellen und uns hässlich finden, oder ob wir gerade bedroht sind, unser Überleben bedroht ist und dass wir von einem Tiger wegrennen. Biochemisch gesehen passiert genau das, also immer das Gleiche im Körper. Ne? Und wir haben ja im Nervensystem diese zwei Modi, ne? Einmal den Sympathikus, eher den erregenden Zustand des Nervensystems, und eben den Parasympathikus, wo es eher um Entspannung geht, Verdauung, Entgiftung, ne? Auch sowas. Und wenn wir jetzt quasi vorm Tiger wegrennen den ganzen Tag, dann sind wir halt primär in diesem Sympathikus. Ja? Und der Sympathikus ist natürlich nichts Schlechtes. Ich meine, zum Glück gibt es den, sonst könnten wir gar nicht morgens aufstehen. Also es ist schon okay. Nur auch hier wieder entscheidet einfach die Balance. Ja? Und wenn ich jetzt sehr, sehr lange in diesem übererregten Zustand bin und der Körper quasi denkt, er ist, das Überleben ist einfach bedroht, ja? Dann sind halt so Sachen wie Verdauung nicht wichtig, Entgiftung nicht wichtig, Fortpflanzung, das ist alles nicht wichtig. Das Einzige, was wir jetzt brauchen zum Überleben, ist, dass unser Herz schlägt und dass wir atmen können, im Prinzip. Alles andere fällt erstmal hinten runter. Jetzt kann man sich so vorstellen, wenn wir das jetzt halt Wochen, Monate, Jahre lang zu sehr in diesem Zustand sind, dann können wir ja quasi auch immer mehr Giftstoffe anhäufen, ne, dadurch, dass die Entgiftung nicht richtig funktioniert. Da leidet die Leber natürlich enorm drunter.
Ja, hast du gut erklärt. Danke dafür. Jetzt ist mir gerade auch noch sowas gekommen, weil ich natürlich auch darüber nachgedacht habe, wie kam eigentlich meine Kundin damals zu mir? Und ich beschäftige mich ja vor allem mit dem Thema PMS, Pille absetzen, starke Periode, schwache Periode, keine Periode. Das sind ja so meine Themen. Und für mich war dieses Thema sehr präsent, als sie zu mir kam und sagte, sie hat die schlimmsten PMS, die es gibt. Alle 2 Wochen kann sie sich eigentlich ins Bett legen, so ungefähr, weil mit ihr gar nichts mehr anzufangen ist. Gleichzeitig depressive Schübe kommen und sie auch mental einfach absackt. Und das war für mich so sehr präsent. Das Histamin-Thema war für mich dann so nebenbei, neben Kriegsschauplatz. Aber jetzt inzwischen sehe ich das andersrum. Also, dass sozusagen Histamin das Hauptthema ist und PMS, beziehungsweise das Hormonungleichgewicht, was wir dadurch haben, also bei ihr ist es eine starke Östrogendominanz. Ja, ist das eigentlich eher so, sag ich mal, der Nebenkriegsschauplatz. Könntest du vielleicht mal erklären, wie Histamin mit PMS und den Symptomen, die man so hat, wenn man Zyklusbeschwerden, Östrogendominanz hat, das hängt ja auch in einer gewissen Form zusammen. Ist mir dann danach auch klar geworden, aber bis dato war ich da auch so ein bisschen oder blauäugig vielleicht.
Ja, also gerade das, was du aufgezählt hast, PMS und starke Periodenschmerzen, aber auch massive Stimmungsschwankungen, psychische Disbalancen vor und während der Periode, sind ganz arg oft durch das zu viel an Histamin ausgelöst, weil Histamin und Östrogen haben quasi eine Verbindung zueinander. Also je mehr Östrogen in meinem Organismus ist, desto eher werden die Mastzellen, also hier kommen wir zu dem Punkt des körpereigenen Histamins, ne, die Mastzellen sind ja Zellen des Immunsystems. Und in diesen Zellen sind halt verschiedene Stoffe gespeichert. Zum einen Histamin, zum anderen aber auch Prostaglandin, ne, was ja auch so dieser Stoff ist, der auch für die Periodenkrämpfe hier verantwortlich ist. Mhm. Und ja, die Östrogene triggern die Mastzellen zu lösen, dass sie sich eben lösen. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Mastzellen nur selektiv lösen können, also ob dann wirklich nur Histamin rauskommt oder ob dann eben alle Stoffe rauskommen können, die die Mastzellen beherbergen. Und das sind enorm viele. Das sind, ich weiß nicht, 20, 30, 40, also sau viele Entzündungs- und Immunbotenstoffe, die die Mastzellen beherbergen können. Und wenn wir dann halt eben durch dieses zu viel an Östrogen immer diesen Trigger auf den Mastzellen haben, dann wird natürlich Histamin ausgeschüttet, macht dann wieder die Symptome. Und ja, das macht dann wiederum Stress. Je mehr Stress wir haben, desto mehr Histamin haben wir. Also wir kommen in ganz arg viele Teufelskreise rein, wenn wir über das Thema Histamin sprechen einfach.
Ja, das ist mir auch aufgefallen, als ich mich mehr mit dem Thema befasst habe, dass es wirklich ganz schwer ist, diesen Teufelskreis auch zu durchbrechen. Weil was auch ein Riesenthema ist, ist ja das Thema Schlaf. Das heißt, Menschen, die unter Histamin, ich möchte es nicht Intoleranz nennen, Histaminose, habe ich jetzt ja schon gelernt, leiden, haben meistens auch ein Thema mit dem Tiefschlaf und mit dem Schlafen allgemein. Wie kann ich, vielleicht muss ich noch einmal kurz ausholen, gleichzeitig ist Tiefschlaf aber auch ein Histaminsenker. Das heißt, Tiefschlaf ist extrem wichtig, um auch den Abbau weiter zu fördern. Jetzt haben wir gerade schon von dem Kreislauf gesprochen. Das heißt, ich kann schlecht schlafen, baue dadurch auch wieder weniger ab. Wie durchbreche ich das? Wie kann ich irgendwann dahin kommen und sagen, okay, ich versuche das Ganze jetzt einmal zu durchbrechen, dass ich zumindest irgendwie wieder schlafe oder na, dann irgendwo muss ich ja ansetzen.
Ja, voll, absolut. Weil irgendwann mal fehlen einem einfach auch die Ressourcen, weil das total, also es ist kräftezehrend. Ne? Und es geht auch echt an die mentale Gesundheit, wenn man halt nicht schläft. Das kenne ich ja auch von mir selbst. Und hier ist halt natürlich wieder die Frage, wo ist Henne, wo ist Ei oder was war zuerst da? Waren die Schlafstörungen zuerst da? Ich hatte dadurch massiven Stress und habe dadurch dann Histaminsymptome entwickelt. Oder hatte ich davor schon Histaminsymptome, kann dadurch nicht schlafen? Ja. Und klar, wie du sagst, braucht man Tiefschlaf, ne, weil es halt ein sehr, sehr gutes natürliches Antihistaminikum ist. Ne? Und wie kann man den Teufelskreis durchbrechen? Das kommt ganz darauf an. Ich würde in erster Linie mal versuchen, meinen Schlaf mit quasi komplett mit kostenlosen Dingen zu unterstützen, dass ich erstmal gucke, was habe ich denn für eine Routine? Habe ich eine Abendroutine? Komme ich zur Ruhe? Oder beschäftige ich mich abends noch mit total brisanten Themen? Gucke mir irgendwelche Nachrichten an oder ärgere mich über irgendwelche Leute oder irgendwelche Insta-Stories oder wie auch immer. Also da fängt es ja schon an, ne? Dass man erstmal an seiner Schlafroutine feilt. Und da kann man ja total vieles machen. Ne? Erstmal, dass man sagt, wie eben schon erwähnt, ich tue mich nicht mehr so vielen Reizen aussetzen auf dem Abend und komme halt eben zur Ruhe, mache eventuell noch eine Meditation oder eine Atemübung. Und wenn das alles nicht klappt, ne, also das, was man alles kostenlos machen kann, kann man es natürlich auch noch probieren mit schlafunterstützenden Supplements, ne, was ja dann ganz arg viele machen, Melatonin zu nehmen. Was bei vielen auch hilft, weil das Histamin auch eine Auswirkung auf die anderen Neurotransmitter haben kann. Ne? Also nach Motto Histamin hoch, Melatonin niedrig, ist jetzt nicht so selten. Und deswegen hilft es bei manchen. Bei anderen aber wiederum hilft es eben nicht.
Ja.
Das sind halt so die Sachen.
Ja, da sprichst du mir irgendwie auch wieder so aus. Manchmal hilft es, manchmal halt auch nicht. So, das habe ich mit meiner Histamin, jetzt habe ich mich gerade vom Mikro weggedreht, sorry dafür, habe ich auch mit meiner Histaminkundin so. Bei ihr hilft Melatonin so gar nicht. Und wir haben aber jetzt auch mal Neurotransmitter getestet, um einfach auch zu gucken, hey, wie sieht das eigentlich aus? Und da kam was ganz Verwunderliches raus. Zum einen, Serotonin war super hoch. Melatonin war extrem hoch. Ich glaube, der Normbereich war bis 10 und die war irgendwie bei 76 oder so. Und da habe ich dann gelesen, dass Melatonin in zu hohen, also wenn das so vorliegt wie jetzt bei ihr, dass das genau die Symptome auch wieder machen kann, wie Depression, Angst, Schlafprobleme. Also das heißt, da bin ich jetzt auch wieder so ein bisschen, habe ich mir wieder so gedacht, ja, man muss einfach auch immer individuell schauen, testen, gucken, wo steht man überhaupt und dann anfangen, irgendwie zu unterstützen, weil manche machen irgendwie, ja, nimm halt mal Melatonin, gibt's inzwischen ja sogar in jedem beliebigen Supermarkt gefühlt. So, ja. Ne? Ja, muss man halt auch einmal gucken, dass das auch tatsächlich dann passt. Ja, genau. Jetzt ist mir aufgefallen, wir haben jetzt die ganze Zeit, wir haben schon so ein paar Symptome jetzt aufgezählt, aber wollen wir da vielleicht nochmal einmal zurückgehen und mal überlegen, was zählt alles unter Symptomatik bei Histaminen? Weil es ist ja sehr diffus fast manchmal, möchte ich sagen, dass man, wie du auch gesagt hast, obwohl du dich schon mit Gesundheit befasst hast, dich grundsätzlich gesund ernährt hast und so weiter, bis es dann bei dir Klick gemacht hat und du kapiert hast, okay, das ist tatsächlich irgendwie ein Thema, hat das ja auch gedauert. Und vielleicht können wir da auch ein bisschen unterstützen, dass vielleicht wir mal so eine kleine Checkliste durchgehen, die Menschen einfach für sich selbst mal abarbeiten können und gucken können, okay, bin ich vielleicht betroffen?
Ja, sehr gerne. Ja, die Symptome sind tatsächlich sehr unspezifisch und können halt natürlich auch bei jedem komplett anders aussehen. Und deswegen ist es auch mit der Diagnostik so schwer, weil wenn ich zum Beispiel immer im Internet lese, ja okay, Fließschnupfen ist so gängig und irgendwelche Schwellungen sind gängig und ich habe das Ganze aber gar nicht, dann denke ich, dann habe ich natürlich auch kein Histaminproblem. Aber es ist halt wirklich viel, viel mehr als das. Und ich würde sagen, lass uns das so ein bisschen unterteilen in verschiedene Bereiche. Ne? Also wir haben einmal so den Magen-Darm. Bereich und das ist auch, glaube ich, das, was die meisten so haben. Und da kann es halt zu verschiedenen Sachen kommen, zu Sodbrennen, Übelkeit, Durchfall, Blähbauch. Der gute alte Blähbauch kann auch mit Histamin in Verbindung stehen. Ne? Aber auch so Sachen wie Appetitlosigkeit, ne? Oder Müdigkeit nach stark histaminhaltigen Mahlzeiten. Ne? Das kann gut natürlich auch mit dem Blutzucker wieder zusammenhängen, wenn mein Blutzucker Achterbahn fährt. Aber das sind halt alles Themen, die man auf dem Schirm haben sollte. Und ja, dann haben wir halt noch so den Bereich der Haut. Und auf der Haut können wir zum Beispiel, also das kennen vielleicht viele, wenn wir in Brennnessel langen und wir kriegen dann eben so diese Quaddeln, also die sogenannte Nesselzucht, das ist auch ein Histaminsymptom. Mhm. Ja. Ansonsten aber auch generell Flecken, Röte im Gesicht, Juckreiz, Akne, Schwellung, also alles, das, was auf der Haut auftreten kann. Soll ich weitererzählen oder möchtest du was dazwischen sagen?
Nee, also Ich finde jetzt schon wieder, es ist einfach super beeindruckend, ne, wie viele unterschiedliche Dinge es gibt, die damit in Verbindung stehen. Meistens treten die Symptome aber ja nicht nur einzeln auf, sondern ne, schon in Kombination, oder?
Ja, in Kombination. Und was man auch dazu sagen muss, dass wenn wir zum Beispiel histaminhaltige Nahrung zu uns nehmen, können die Symptome auch zwischen 3 und 5 Tage verspätet auftreten. Das heißt, eventuell bringe ich das Symptom gar nicht mit Histamin in Verbindung, weil das halt eben schon wieder so lang her ist, wie ich das gegessen habe.
Ja, das heißt, da macht es Sinn, vielleicht mal so ein Tagebuch zu führen oder erstmal überhaupt zu checken, wann esse ich was und wann tritt das Symptom auf?
Auf jeden Fall, wenn wir nachher vielleicht auf die Lösungsansätze kommen, sollten wir da vielleicht kurz drüber sprechen, weil das macht definitiv Sinn. Tagebuch führen ist immer eine gute Idee, gerade bei Unverträglichkeiten, ja.
Ja. Ja, dann hatten wir gesagt, Schlaf kann ein Thema sein, aber auch die mentale Ebene kann ein Thema sein. Das heißt, oder würdest du es andersrum sagen? Ja, das ist wieder so ein bisschen Henne-Ei. Hatten wir zuerst das mentale Thema aufgrund von anderen Dingen, das dann wieder histaminfördernd ist? Oder ist es andersrum? Oder beides?
Ja, wahrscheinlich irgendwie beides Stück weit. Das ist ja auch immer so, wenn wir zum Arzt gehen und es dann heißt, ja, sie bilden sich das ein, das ist alles nur psychisch. Und ja, vielleicht ist es Stück weit psychisch. Oder es ist damals entstanden aufgrund von einem psychischen Ungleichgewicht. Kann ja sein, ne? Aber faktisch ist, dass es sich jetzt eben auch auf körperlicher Ebene etabliert hat und dass man da jetzt was machen muss. Also man kann ja sowieso nie nur an der Psyche oder nur am Körper schrauben. Das funktioniert nicht.
Ja, absolut.
Na? Und ja, du hast ja gesagt, Schlafprobleme oder generell auch psychische Themen. Und da können wir halt auch sagen, also das Nervensystem ist halt auch von Histamin betroffen. Und das äußert sich halt in Angst, kann sich in Panikattacken äußern, Depressionen, Konzentrationsprobleme, Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Migräne. Also das ist alles, was das Nervensystem so betrifft. Und jetzt habe ich zum Beispiel irgendwie Angst und Panik und du gehst dann zum Arzt und dann kriegst halt, ich weiß nicht, ein Antidepressivum oder einen Angsthemmer verschrieben und das war's. Und am Ende war es eventuell Histamin.
Korrekt. Und das macht es ja meistens dann auf einer anderen Ebene nicht schlimmer. Also ich kann da auch so ein bisschen, wie gesagt, aus meinem Fall, ich finde, das ist so ein krasser, ein krasses Beispiel dafür, dass da auch nicht so richtig ursächlich gearbeitet wurde, weil sie hat inzwischen zwei Antidepressiva plus zusätzlich noch ein Schlafmittel, weil eben das erste Antidepressivum irgendwie die Angst lösen sollte. Das hat aber dann irgendwann auch nicht mehr so gewirkt und da gab es dann noch andere Nebensymptomatiken. Dann gab es ein anderes Antidepressivum, was dazugegeben wurde und das hat wiederum den Schlaf noch verschlechtert und dann gab es noch ein Schlafmittel. So, das ist halt immer nur obendrauf irgendwie das Symptom versuchen irgendwie zu unterdrücken, aber wenn man so arbeitet, merkt man immer wieder, dass die Pilze irgendwo anders dann plötzlich hochpoppen, ne? Dass man das einfach nur so nach außen schiebt, gefühlt, und eben nicht, ja, das Problem halt einfach nicht löst. Und ja, das ist auf jeden Fall extrem spannend. Deswegen finde ich es echt wichtig, dass man da noch viel mehr drüber spricht und vielleicht auch gerade, wenn man sowohl körperlich als auch vielleicht mentale Themen hat, da wirklich auch Histamin einfach auf dem Schirm hat, ne?
Absolut, absolut. Und wie du es gerade beschrieben hast bei deiner Kundin mit dem Antidepressivum oder dem Angsthemmer und gleichzeitig das Schlafmittel, kann ich auch mal was von mir erzählen. Also ich habe auch Schlafmittel genommen, weil die Schlafstörungen waren halt auch eins meiner Hauptsymptome, vor allem dieses nächtliche Erwachen um 3 Uhr. Um 3 Uhr hat jeder Mensch. Also ist der Histaminspiegel im Körper am höchsten. Das heißt, wenn ihr nachts um 3 Uhr aufsteht und das relativ regelmäßig, könntet ihr mal darüber nachdenken, ob ihr eventuell ein Thema mit Histamin habt. Also klar, zwischen 3 und 5 ist laut Organuhr auch die Leber dran. Aber wir haben ja jetzt schon darüber gesprochen, dass wenn wir eine überlastete Leber haben, sehr wahrscheinlich auch ein Problem mit Histamin haben.
Ja, ja, ja.
Genau. Und diese Schlafmittel, die ich bekommen habe, das waren auch echt heftige Schlafmittel. Die haben bei mir nichts gebracht, Chrissy. Gar nichts.
Ja, krass. Einfach. Krass, oder? Ja. Da denkst du dann, jetzt, keine Ahnung, versuche ich da irgendwie, ich glaube, Schlafentzug ist das Schlimmste. Ich kenne das nur von Müttern, die das erzählen, wenn sie irgendwie Schreikinder haben oder so, ne? Dass einfach Schlafentzug wirklich, das ist Folter. Das ist wirklich Folter. Und wenn man dann wirklich relativ lange damit zu kämpfen hat, kann ich mir gut vorstellen, dass halt auch vielleicht die einfachere Lösung erstmal ist, hey, okay, ich muss das irgendwie machen, dass ich auch meinen Tag überstehe, meine Arbeit noch nachgehen kann, arbeitsfähig bleibe, weil da kommst du ja ganz, ganz schnell an dein Limit, ne? Und die Zündschnur wird immer kürzer. Also so stelle ich mir das vor. Also ich habe Gott sei Dank, ich klopfe mal auf meinen Kopf an, beziehungsweise auf Holz, dass ich nie ein Thema mit Schlaf hatte. Aber ich merke schon, wenn ich mal zu wenig Schlaf bekommen habe, wie unleidlich ich werde. Von daher möchte ich mich gar nicht da reinversetzen, wie schlimm das für einen selbst ist, wenn man denkt, oh, ich will jetzt eigentlich gerne einfach nur schlafen und das funktioniert nicht.
Ja, das ist so das Ekligste, was man haben kann. Das wünsche ich nicht mal meinem schlimmsten Feind. Ich habe keine Feinde, aber das würde ich echt niemand wünschen, weil das ist halt, es kratzt an allem. Und es verschlimmert die Situation natürlich auch. Ne? Wenn ich nicht richtig schlafe, kann ich nicht richtig regenerieren. Wenn ich nicht regeneriere, kann ich nicht heilen.
Ja. Ja. Der Schlaf, der gute Schlaf. Jetzt hatten wir vorhin schon mal noch ganz kurz angeteasert, wenn ich jetzt Glück habe, kennt mein Arzt vielleicht Histamin, hat auch schon mal was von dir gehört irgendwie und hat vielleicht sogar einen Verdacht. Aber wie kann ich das testen lassen, beziehungsweise wie sehen die Diagnostikschritte aus? Klar, wir haben vorhin noch kurz gesagt, den Darm untersuchen lassen und so weiter, aber wie kann ich tatsächlich feststellen, dass ich ein Thema habe?
Also diagnostisch kann man einiges machen. Also man kann zum einen die DAO bestimmen lassen im Blut. Hier ist es aber so, dass man sagen muss, es ist schwankungsaffin. Ja, heute habe ich einen Blutwert, der sagt, ich bin im Mangel. Am nächsten Tag könnte ich eventuell ja nicht mehr im Mangel sein. Wir wissen, wie es ist mit den Blutwerten. Und das ist natürlich auch bei der DAO, weil das ist ja auch ein sehr anfälliges Enzym. Ja, am einen Tag haben wir vielleicht gut geschlafen, sind ausgeruht, wir messen das und es ist einigermaßen fein. Und am anderen Tag ist es eben nicht mehr so. Deswegen, man kann das messen lassen, aber wenn die DAO nicht auffällig ist, heißt das nicht, dass wir kein Histaminproblem haben, weil, wir hatten ja vorhin schon drüber gesprochen, ne, dass auch die HNMT das Problem sein kann, also sprich die Leber. Und dann bringt mir das natürlich nichts, wenn ich nur die DAO messe. Aber das ist was, was man machen kann auf jeden Fall schon mal. Möchtest du was sagen?
Ja, ich habe gerade nur gedacht, der einfachste Schritt, der mir jetzt einfallen würde, wäre halt tatsächlich einfach die der Ausschluss erstmal, zumindest von histaminhaltigen Nahrungsmitteln, ne, um erstmal zu gucken, merke ich überhaupt einen Unterschied oder komme ich da so ein bisschen zur Ruhe? Aber das ist ja trotzdem nicht, nichtsdestotrotz ist es ja auch schon wichtig für einen selbst, dass man irgendwie sieht, schwarz auf weiß, boah, ja, genau das ist das Thema. Ja. Also, ne, das hilft, glaube ich, auch mental da vielleicht dann auch dran zu bleiben.
Ja, total. Ich habe es ja gebraucht damals. Mhm. Also ich konnte mich ohne diese Diagnose leider nicht so gut dran halten. Aber wenn man da super diszipliniert ist, ja, natürlich, es ist mit die beste Möglichkeit, das auszuschließen. Mhm. Im ersten Schritt jedenfalls, ne?
Ja, 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 ja. Ja, spannend. Also DAO testen lassen. Gibt es noch weitere Wege, die wir noch auf dem Schirm haben können, die ich vielleicht sogar auch selbst machen kann über, ja, es gibt ja inzwischen auch unterschiedliche Diagnostiken, die ich von zu Hause aus machen kann, wo ich jetzt nicht mal einen Arzt brauche.
Also man kann theoretisch noch einen Urintest machen lassen, wo man eben die Histaminabbauprodukte im Urin bestimmt. Und das kann, was ich daran mag, das kann auch ein bisschen Hinweis darauf geben, wie gut die HNMT funktioniert. Weil die können wir nicht messen im Blut oder irgendwas. Ne? Man kann eben nur das Methylhistamin im Urin messen und da dann eben Rückschlüsse auf die HNMT ziehen. Und das finde ich ist auf jeden Fall auch eine gute Möglichkeit. Aber natürlich auch eine Auslassdiät. Ist eigentlich so ein bisschen der Goldstandard, ist wie bei einer Eliminationsdiät. Wenn wir herausfinden wollen, ob wir auf Eier reagieren, dann sollten wir die einfach erstmal meiden und dann wieder einführen und schauen, was passiert in den nächsten 3 Tagen.
Ja, ja. Ja, selbst so ein bisschen auf die Ursachenforschung gehen in Form von Detektivspielen oder Detektivien spielen, das empfehle ich auch super oft, weil ich denke mir immer, umso mehr Erfahrung man selbst mit seinem eigenen Körper macht, umso nachhaltiger bleibt auch diese Erfahrung präsent, ne? Dass man dann auch sagt, hey, boah, ich habe das und das so und so gemacht und mir geht es so viel besser, dann ist es natürlich klar, dass es auch besser ist, als wenn wir jetzt nur darüber reden und jemand denkt, ach ja, könnte man mal machen, macht es mal 2 Tage und dann hört er wieder auf. So, ne? Das ist halt, man muss da ein bisschen dranbleiben.
Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Also das ist kein Sprint, auf gar keinen Fall. Das ist auf jeden Fall eine längere Geschichte.
Ja, so jetzt habe ich tatsächlich den Hinweis, okay, Histamin, genau das scheint das Problem zu sein und ich habe hier meine eventuell, also es ist ja nicht die Ursache, wie wir jetzt hoffentlich gelernt haben in dem Podcast, sondern es ist ja irgendwie fast auch wieder ein Symptom, ne?
Ja.
Ja.
Definitiv.
Aber, ja, wie, jetzt habe ich den Faden verloren, was wollte ich jetzt sagen?
Erste Hilfe?
Erste Hilfe, genau. Hilfe. Was mache ich jetzt? Ich meine, wir haben schon gesagt Ausschluss, aber gibt es noch weiteres, was ich tun kann? Wie kriege ich mein Fass geleert?
Wollen wir vielleicht noch kurz darauf eingehen, dass wenn jetzt zum Beispiel bei dem Urintest nicht wirklich was rauskommt, weil ich mich zum Beispiel schon histaminarm ernähre, habe aber trotzdem meine Symptome, weil der Körper es ja auch selbst machen kann. Also manchmal kommt das Histamin ja nicht nur von der Nahrung, sondern eben auch von hyperaktiven Mastzellen zum Beispiel, die gestresst werden durch Psyche, Hitze, Kälte, Wärme, wie auch immer. Also es gibt ja wirklich viel, was die Mastzellen triggern kann. Und das heißt, ich mache jetzt so einen Urintest, weil ich mich schon super histaminarm ernähre, also wirklich auch sehr restriktiv, trinke vielleicht nur noch Wasser und esse meine Kartoffeln und meine Zucchini und das war's. Dann kann es sein, dass man im Urin gar nichts sieht. Ja? Das heißt dann aber nicht, dass ich kein Problem habe. Und man kann halt einfach verschiedene Sachen darüber hinaus noch austesten, dass man halt zum Beispiel sagt, okay, ich nehme jetzt einfach mal ein Antihistaminikum und wenn meine Symptome weggehen, dann weiß ich da auch Bescheid oder meine Symptome besser werden. Das ist keine Empfehlung an der Stelle, langfristig Antihistaminika zu nehmen, weil das hat auch wieder, oder zieht auch wieder Probleme mit sich. Aber das ist auf jeden Fall schon mal ein guter erster Schritt, den man machen kann, weil das hat mir auch damals sehr geholfen, weil ich wusste, okay, ich kann auf einmal wieder schlafen. Also ich muss da jetzt ran, weil ich will ja auch nicht mein Leben lang abhängig sein von Antihistaminika.
Ja, 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 da denken vielleicht viele, dass das erstmal die schnelle und einfache Lösung ist, ne? Aber ja, es ist halt dann am Ende vielleicht auch mal als erste Hilfe oder um auch wie wir es vorhin schon beschrieben haben, diesen Teufelskreis zu durchbrechen, super sinnvoll. Aber langfristig muss man sich, glaube ich, auf den Weg machen, weil sonst hat man ein sehr eingeschränktes Leben. Und jetzt meine Frage an dich, wie sieht's denn bei dir heute aus? Das ist jetzt schon auch wahrscheinlich ein Moment her, dass du das festgestellt hast, hast schon einiges durch. Wie geht's dir heute und wie sind tatsächlich auch, kommt das immer noch hoch oder wenn du nachlässig wirst oder was, wie geht's dir heute und was sind so deine Symptome noch?
Also bei mir ist tatsächlich so, dass ich tatsächlich alles wieder essen kann. Und ich dann aber gerne dazu neige, es wieder zu übertreiben. Also ich bin so ein Kandidat. Wenn ich merke, dass es geht, dann schaufle ich mir jeden Tag wieder sehr histaminhaltige Lebensmittel rein, weil ich das halt auch liebe. Das ist so meine Lieblingssache. Tatsächlich könnte ich den ganzen Tag von geräuchertem Lachs ernähren. Genau. Und sich generell auch dazu neige, zu übertreiben, ne? Zu viel zu arbeiten, zu viel zu tun. Du kennst mich. Wenn ich einfach mal wieder übertreibe, dann merke ich es auch. Dann bekomme ich auch wieder Symptome. Ne? Also ich bin da auch noch nicht ganz perfekt. Und Histamin ist so ein bisschen mein Wegweiser. Ich bin heute sehr froh, dass es in mein Leben kam, weil es für mich echt so die Bremse war, es war echt so, stopp. Wenn du jetzt nicht aufhörst, dann gebe ich dir so viele Symptome, bis du aufhören musst. Ja. Und von daher ist es halt sehr stark abhängig davon, wie ich meinen Lifestyle einfach gestalte. Ja.
Ja, krass, dass du das so, also so drastisch auch formulierst, aber ja, da wird wieder klar, der Körper sendet, der will es uns ja grundsätzlich erstmal nicht schwer machen, ne? Sondern wenn der Körper nicht hinterherkommt, dann drückt er halt irgendwann vielleicht auch einfach auf die Bremse und wenn wir nicht reagieren und unachtsam sind, dann so lange, bis man muss, ne? Das ist auf jeden Fall ein schönes Sinnbild, finde ich, und dass man da viel früher vielleicht hingucken kann, bevor man da ist, wo der Körper dann sagt, jetzt geht überhaupt gar nichts mehr. Ich glaube, das haben wir echt in der Gesellschaft verlernt. Oder ich habe das Gefühl, dass viele dann eher gegen den Körper als mit dem Körper arbeiten. Und ich glaube, wenn man Verständnis aufbringt für verschiedene Dinge und dann sich auch da reinliest, sich wirklich mit beschäftigt, dann wird einem vielleicht auch klar, dass man dem Körper auch wieder helfen kann, ne? Und ihn so unterstützen kann mit Lifestyle, mit all dem, was man so ringsrum machen kann, dass er auch wieder ins Funktionieren kommt und dass man dann natürlich auch wieder leistungsstärker wird. Weil ich glaube, das geht sehr vielen so, dass sie dann da abgeschlagen hängen und denken, oh, scheiß Körper, macht nicht das, was ich will, arbeitet nicht so mit, wie ich will. Aber ja, da wurde davor vielleicht auch schon was verpasst oder man hat zu lange eben das Ganze ignoriert. Ja.
Ja, der Körper findet Wege, einen in die Knie zu zwingen, wenn man selbst nicht einen Gang runterschaltet. Ja, ich hatte diese Phasen aber auch, es wäre gelogen, wenn ich die nicht gehabt hätte. Dass ich gedacht habe, scheiß Körper, kein Bock mehr darauf, warum ich? Ne? Warum passiert das gerade mir? Und heute bin ich wirklich, wirklich dankbar dafür. Wie gesagt, das war so mein Wegweiser und ich halte mich jetzt halt auch an die Sachen und ich habe dadurch auch ganz viel Wachstum erfahren in Sachen Mindset, Psyche, habe da viel aufgearbeitet und kannst dann so, ne, jedes Thema, das man neu aufgearbeitet hat, merkt man so, das Histamin-Fass geht ein bisschen runter, es sinkt.
Es sinkt, das Schiff, das sinkt. Es sinkt.
Ja, ist ja wirklich so. Es fängt ja schon damit an, dass wenn du schlecht mit dir selber redest, ne, deine Zellen hören zu, jede Zelle hört dich. Und wenn ich dann jeden Tag negativen Self-Talk habe, ist das Stress.
Ja. Ja, und das muss man sich auch immer wieder bewusst machen, ne? Dass gerade, wenn man irgendwie mit dem Selbstwert Themen hat oder insgesamt unzufrieden ist, vielleicht auch mit verschiedenen Lebenssituationen, mit dem Partner, das ist einfach Stress und läuft neben dem ganzen anderen ja meistens her, so, ne? Das ist ja nicht dann das Einzige, sondern das Fass füllt sich halt über unterschiedlichste Themengebiete und ich glaube, da dürfen wir noch ganzheitlicher denken und noch allumfassender unsere Lebensbereiche screenen und wirklich mal mit einer Lupe überall drauf gehen und mal schauen, was habe ich denn noch so? Alte Themen, neue Themen, präsente Themen, weniger präsente Themen. Aber ich glaube, wenn man das einmal wirklich auch für sich, vielleicht auch, wie du es vorhin beschrieben hast, in so eine Timeline haut, einfach mal guckt, wann ist was passiert, mit welchem Output, dann bekommt man da auch vielleicht ein Gefühl für sich und vielleicht auch dafür, dann in der Zukunft früh genug die Handbremse zu ziehen und halt auch dann langsamer zu machen und nicht genau wieder die gleichen Fehler zu machen. So, ne?
Ja, voll. Reflexion ist sehr wichtig. Also eigentlich das Wichtigste und gerne auch ins kleinste Detail.
Ja, jetzt überlege ich, haben wir noch was vergessen, dass man das Thema gut verstehen kann? Ich glaube, ich fand es ziemlich vollständig, aber wenn man so da drinne ist, dann fühlt es sich vielleicht auch erstmal so an. Hast du noch irgendwas, wo du sagst, das willst du den Zuhörerinnen und Zuhörern noch mitgeben?
Also wenn man jetzt das Gefühl hat, man ist von der Histaminintoleranz, Histaminose betroffen, sollte man auf jeden Fall auf Ursachenforschung gehen. Wirklich, wirklich, wirklich. Nicht nur mittels einer Timeline, sondern dass man wirklich auch sagt, ich lasse mich jetzt testen, ich schaue meine Schilddrüse an, ich schaue beim Hormonsystem irgendwas sonst noch los ist, ob ich Nährstoffmängel habe, ganz wichtiges Thema, weil die Enzyme, die wir zum Abbau benötigen, die sind ja auch wieder abhängig von Nährstoffen. Habe ich jetzt einfach nur einen Mangel an Magnesium, Zink, B-Vitaminen, Kupfer, was jetzt nicht heißt, dass man das einfach unreflektiert einnehmen soll, aber es macht Sinn, das alles testen zu lassen und zu schauen, was kann ich eventuell auffüllen, was muss ich auffüllen und vielleicht geht es mir allein dadurch schon besser. Mhm. Ne? Also das finde ich wirklich wichtig, dass man da auf Ursachenforschung geht, sich durchchecken lässt, sondern wenn man nicht mehr weiter weiß, sich einfach Hilfe auch holt, ne? Einfach vom Heilpraktiker, vom Arzt, von dem Coach, scheißegal, der sich ein bisschen mit dem Thema auskennt, wenn man sagt, okay, ich habe keine Kraft, mich selbst damit zu beschäftigen. Weil bei mir war es so, ich hatte zwar auch keine Kraft, aber es war für mich irgendwie auch nice, weil ich hatte dann wieder eine Aufgabe. Ich bin ja eh die größte Baustelle in meinem Leben, bin ich. Und ich würde sagen, dass ich daher auch mein ganzes Wissen habe, weil ich halt gefühlt schon alles hatte. Ne? So von hier Histamin über Darm, über was auch immer. Ich hatte schon alles. Und deswegen war es für mich eigentlich ganz cool, mich da so übelst reinzunörden. Und ja, wem das aber nicht so einfach fällt, der sagt, ich habe jetzt keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Ich gebe das lieber ab, dann gibt's ab. Ja.
Ja, gerade weil man, wenn man sich nicht beruflich damit beschäftigt, also mir fällt das auch immer wieder auf, wie komplex viele Dinge ja auch einfach sind. Und du fängst an, im Internet zu lesen, bist vielleicht dann auch auf einer falschen Seite unterwegs, so, ne? Die dich erstmal, die dich vielleicht auch in eine andere Richtung wieder bringt. Und ich glaube, da wirklich den Überblick zu behalten und den richtigen Weg einzuschlagen, heißt jetzt nicht, dass man die Umwege gehen darf, um Gottes Willen. Die sind auch manchmal wichtig, aber nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, einfach sinnvoll, dass, wenn man nicht die zeitliche Kapazität hat und die Energie, sich da wirklich reinzufuchsen, dann macht das durchaus Sinn. Ja.
Ja, absolut.
Ja.
Stimmt. Wenn wir nicht schlafen, haben wir meistens auch keine Energie und können uns auch nicht konzentrieren. Oh mein Gott, das war bei mir auch das Schlimmste. Eine Seite gelesen im Buch oder einen Satz gelesen, den Satz schon wieder vergessen.
Ja, krass, richtig krass. Es ist super verrückt, wenn man sich das mit dem Thema mehr beschäftigt, was einem dann vielleicht auch klar wird, wenn man dann merkt, aha, okay, ja, das habe ich. Ja, den Zusammenhang, ne, wenn man da so durchgeht und so die Checkliste macht und so denkt, ja, kenne ich. Es kann ja auch erlösend sein, wenn man genau diese Erkenntnisse hat und denkt, boah, das könnte die Lösung sein. Weil wenn du ewig lange rumsuchst und es ist irgendwie so diffus und es passt nicht so gut zusammen oder du denkst, es passt nicht gut zusammen, es macht im Körper ja immer grundsätzlich alles Sinn, wenn man dann erstmal versteht, was die Ursache ist. Wo war ich jetzt? Schon den zweiten Hänger heute. Läuft bei mir.
Was passiert?
ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt gerade sagen wollte. Naja. Egal.
Ich würde dir gerne auf die Sprünge helfen, aber irgendwie weiß ich gerade auch nicht mehr.
Mein Satz war so ein bisschen diffus. Der hat irgendwie anders angefangen, als ich ihn dann beenden wollte. Deswegen, naja, gut. Es ist noch früh am Morgen. vielleicht liegt es daran. Nee, normalerweise sollte man am Morgen konzentrierter sein. Egal. Lassen wir das. Also grundsätzlich glaube ich, dass wir einen guten, allumfassenden Überblick erstmal gegeben haben. Du hast gesagt, noch Nährstoffe checken. Es kann auch manchmal gar nicht so kompliziert sein, vielleicht seine Lösung zu finden, wenn man dann richtig hinhört. Ja.
Ja, absolut. Und vielleicht auch nicht alles immer glauben, was im Internet steht. Also klar, das Internet ist toll, ne? Wir können uns da schon viel belesen und alles. Aber es ist dann halt auch oft so, da steht dann so, okay, wer eine Histaminose hat, braucht Zink. Und dann fangen die Leute an, sich massenweise Zink reinzuhauen und irgendwie wird es nicht besser, sondern es wird schlimmer. Oder da steht, ja, du brauchst jetzt ein anderes Vitamin oder XYZ. Ne? Und dann ist ja klar, dass man erstmal denkt, boah, ja, mache ich oder geht alles wieder gut. Aber ja, es ist nie nur eine Sache. Man muss wirklich ganzheitlich daran.
Yes, das war ein sehr schönes Abschlusswort. Lexi, ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit, für deine persönlichen Einblicke auch. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man sich hier in so einem Podcast dann auch so ein bisschen nackig macht und seine Themen auch bespricht und zeigt. Und gleichzeitig ist es auch super inspirierend, dass du dich da so reingefuchst hast, dass du da rausgekommen bist, ja, und jetzt das Ganze im Griff hast. Das ist auf jeden Fall auch ein bisschen Mutmacher für diejenigen, die vielleicht auch sagen, okay, ich habe da auch ein Thema. Es ist möglich, ich will es nicht heilen nennen, weil man wird das Thema wahrscheinlich immer irgendwie so im Hintergrund vielleicht präsent behalten, aber man kann es auf jeden Fall so runterschrauben, dass man relativ unbeschwert leben kann.
Ja, definitiv. Das schön, dass du das jetzt nochmal gesagt hast, weil darüber haben wir gar nicht gesprochen, ob man sie überhaupt in Klammern heilen kann. Definitiv. Grundsätzlich, vor allem, wenn wir es erworben haben. Ne? Mhm. Weil es gibt natürlich auch genetisch bedingte Histaminosen, Histaminintoleranzen. Da gibt es schon Themen. Doch Menschen, die dafür einfach mehr prädestiniert sind, ja. Aber wenn ich das nicht schon als Kind hatte, ne, also seit ich irgendwie denken kann, dann wird es dafür sehr wahrscheinlich einen Grund geben. Und den Grund kann ich auch bewältigen oder die Ursache kann ich dann auch wieder bewältigen. Definitiv, ja. Es gibt Hoffnung, Leute, auf jeden Fall.
Voll schön. Ja, dann möchte ich auch euch Zuhörerinnen und Zuhörern danken, dass ihr uns eure Aufmerksamkeit geschenkt habt und wünsche euch jetzt noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, je nachdem, wann ihr die Folge hört und wir hören uns ganz bald wieder. Vielen Dank, liebe Lexi, dass du da warst.
Danke dir. Ciao.
Ciao.